Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster.
Tja, guten Morgen zusammen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich heute mal wieder so richtig, richtig schwer und unausgeschlafen und müde und kaputt. Man findet es einfach schrecklich. Jetzt habe ich aber letztens von einem sehr guten Kontakt von mir gelesen. Die Dame nennt sich Schlafcoach. Und ich habe mir gedacht, das könnte mir vielleicht helfen und bin jetzt gerade auf dem Weg zur Christine Lenz, ihres Zeichens Schlafcoach. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was sich dahinter verbirgt, aber ich hoffe mal, dass dieses Gespräch mit ihr jetzt dann ganz, ganz viel Aufschluss bringt und nicht nur mir, sondern vielleicht sogar auch dem einen oder anderen von euch ein kleines bisschen weiterhilft. Bin gespannt. Hallo Christine.
Hallo, grüß dich.
Schlafcoach, da kann ich mir jetzt im Augenblick überhaupt nichts drunter vorstellen. Wenn ich in Verbindung mit Schlaf an was denke, dann habe ich immer so die Bilder von verkabelten Leuten vor mir, von einem sterilen Krankenhauszimmer, Schlaflabor, ja, das sagt mir was und volle Überwachung. Aber was bitte macht ein Schlafcoach?
Ein Schlafcoach macht eigentlich all das, was es im Schlaflabor nicht gibt. Das heißt, die Beratung findet zu Hause statt. Geschlafen wird ja normalerweise zu Hause und nicht im Schlaflabor. Ich komme zu Ihnen nach Hause und wir nehmen uns Zeit. Im Schlaflabor ist das Ganze sehr technisch. Für viele Leute ist es auch zu viel Technik. Man kann aber das gleiche Equipment eigentlich auch nach Hause bringen. Das heißt, man kann sehr wohl zu Hause auch den Schlaf, die Schlafqualität messen, wenn da eine Erkrankung da sein sollte. Man kann aber vor allen Dingen auch herausfinden, woran liegt es, dass der Mensch schlecht schläft, indem er sich Zeit nimmt, ihm zuhört, die familiäre Situation anschaut, das Schlafzimmer anschaut, das Umfeld und analysiert, wann hat es angefangen, dass der Mensch schlecht schläft.
Das heißt, bis es überhaupt dazu kommt, ist es gar nicht notwendig, dass man in ein Schlaflabor muss. Man kann schon viel, viel eher ansetzen, wenn man merkt, man hat Schlafstörungen. Oder kann das sein, dass es manche gar nicht merken, dass sie schlecht schlafen, so wie ich jetzt vorhin gesagt habe, dass ich mich so total schwer fühle, aber eigentlich habe ich ja geschlafen, meine 6-7 Stunden.
Ja, manchmal ist es so, dass die Menschen gar nicht wissen, dass der Schlaf der Ursache des Problems darstellt. Es ist so, dass man eigentlich sagt, Menschen, die eine Depression haben oder ein Burnout, fängt immer mit Schlafstörungen an. Oder Patientinnen, die eine schlafbezogene Atemstörung haben, also nachts schnarchen und Schlafapnoe haben, sind Gott sei Dank häufig älter und schlafen alleine, weil zum Beispiel der Partner schon verstorben ist. Die merken es auch nicht. Die merken nur, sie sind immer so leistungsfähig, sie sind vergesslich. Andere Patienten haben zum Beispiel unruhige Beine und merken das gar nicht im Schlaf, dass sie nachts um sich schlagen. Also das ist sehr vielfältig. Man sagt auch ADHS kann von der Schlafstörung kommen. Auch das ist vielen gar nicht bewusst, dass man da was machen könnte.
Und so wie du mir vorhin in dem Vorgespräch schon erzählt hast, gibt es ja mitunter sogar ganz einfache Mittel schon, um sich so ein bisschen besser zu stellen in der Nacht.
Naja, man kann erst mal gucken, was mache ich denn tagsüber? Wenn ich mich tagsüber wenig bewege, dann ist es wahrscheinlich auch wahrscheinlich so, dass ich schlecht schlafe. Man sollte natürlich ans Licht gehen. Es gibt nämlich ein Wachhormon, das ist das Serotonin und das Dopamin. Und das hat einen Gegenspieler, das ist das Schlafhormon, das Melatonin. Und wenn ich tagsüber nicht viel Licht habe und nicht viel Glück getankt habe, Glückshormon, dann kann ich auch schlecht schlafen, weil das Melatonin dann auch nicht hochgehen kann. Also Bewegung wäre ein Schlüssel, zur Arbeit laufen, abends nochmal um den Stock spazieren gehen, um gut zu schlafen. Es geht aber auch natürlich, dass ich sage, okay, ich tue mal vielleicht die Gedanken nicht mehr so kreisen lassen. Ich schaue nicht bis die halbe Stunde, bis zur letzten Minute Fernsehen und setze mich dem blauen Licht des PCs aus. Das blaue Licht macht uns nämlich wach, wissen wir. Sondern ich schalte da so eine Zwischenzeit, in der ich nochmal den Tag reflektiere, indem ich den Tag vielleicht nochmal bewerte, indem ich den aufschreibe. Ich könnte mir auch so ein Glücksbuch anlegen, in dem ich alles, was an dem Tag gut und schön war, aufschreibe oder meine Sorgen notiere. Also das sind ganz kleine Tricks, die oft schon entlasten und in unserer Stresszeit dazu führen, dass man einfach leichter schläft. Auch sollte man im Dunkeln schlafen.
Also das heißt so, ich wäre dann so der prädestinierte Kunde für dich, so früh das erste noch im Bett das Tablet raus und gucken und Mails checken und am Abend das allerletzte, bevor ich das Licht ausmache, das Tablet noch schnell in die Steckdose und dann Augen zu und weg, ist dann nicht ganz so geschickt.
Naja, früh kann ich das ja verstehen, aber abends ist es nicht ganz so geschickt. Für die Jugendlichen hätte ich da auch noch einen Tipp, wenn man zum Beispiel, die nehmen ja das Handy auch immer mit ins Bett, das wird dann geladen und ist der Wecker. Und nochmal schnell Facebook checken, was ist so gekommen. Eigentlich versucht sich das immer einzulocken, ständig. Und dadurch strahlt es natürlich. Und im Schlaflabor und würden wir ja die elektrischen Ströme des Gehirns messen, um zu sehen, welches Schlafstadium. Also wenn es als Wecker dienen soll und nebendran vielleicht auf Flugmodus gehen. Dann habe ich ja immer noch die Funktion Wecken. Ich könnte vielleicht sogar auch noch ein Spiel drauf spielen, wenn es sein muss. Aber es lockt sich nicht mehr ein. Das heißt, ich habe zumindest diese elektrischen Signale rausgenommen. Ich versuche immer auf die Kunden so einzugehen, dass sie den Weg mit mir mitgehen können, ohne dass sie jetzt in Entzug kommen und es geht gar nicht mehr. Also da muss man einfach so zwischen dem, was man aus schlafmedizinischer Sicht weiß und Schlafhygiene und dem, was ist das Wichtigste für den Kunden, einen Mittelweg zu finden. Und vielleicht wäre das für dich auch, dass man sagt, okay, ich schaue noch rein, aber das Laden durch dann im anderen Zimmer machen.
Da muss ich ja mal nochmal aufstehen. Gut, ich denke mal drüber nach. Aber eine tolle Sache, die du auch gerne nutzt, die mir so ganz besonders gut gefällt, ist, über den Geruchssinn zu gehen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist natürlich jetzt total schade, dass wir das jetzt nicht übers auch rüberbringen können. Ja, der Geruchssinn ist in dem ältesten Teil unseres Gehirns verankert. Das heißt, auch wenn wir sterben, geht der Geruchssinn als das Letzte. Wir können uns alle, wenn wir jetzt die Augen zumachen, ganz sicher erinnern, wie Weihnachten riecht. Wir können uns erinnern, wie unsere Oma gerochen hat, wenn sie uns Bücher vorgelesen hat. Und das kann man nutzen für den Schlaf. Das heißt, man hat auch festgestellt, dass Lavendel, das kennen wir alle hier, gut beruhigend ist. Auch eine Tasse Lavendeltee war zum Beispiel der Lieblingstee von Hildegard von Bingen. Nochmal, auch die Kaiserin Elisabeth von England hat Lavendeltee gemocht. Es funktioniert noch mit Sandelholz, mit Bergamott. Und wenn wir das noch nutzen, um uns zu entspannen, sei es jetzt das Entspannungsbad, sei es jetzt ein Schlafkräuterkissen noch selber zu machen mit Lavendel nebendran, das beruhigt unheimlich, weil es eben in diesem ältesten Teil des Gehirns ist und uns da ganz subtil beeinflusst und entspannt.
Wie wir uns betten, ist eigentlich jetzt dann gar nicht so ausschlaggebend oder hat es auch noch viel damit zu tun, weil man ja viel so, welche Matratze habe ich oder nehme ich ein Wasserbett oder ist das doch nicht so gut? Also spielt das auch noch mit rein oder ist es dann auch wieder individuell unterschiedlich?
Also es ist erstmal sehr individuell unterschiedlich. Eine wunderbare Geschichte finde ich immer Nelson Mandela, den wir ja alle lieben und schätzen. Der hatte in der Gefangenschaft, die ja wirklich jahrzehntelang war, hat er auf dem Fußboden geschlafen. Wie er als Kind auch auf dem Fußboden geschlafen hat, auf der blanken Erde. Dann wurde er freigelassen und sollte dann im weichen Bett schlafen. Das konnte er nicht. Er hat ganz lange auch nach seiner Freilassung neben seinem Bett geschlafen. In einem Alter, in dem wir alle sagen, wir brauchen die super teure Matratze. Ich finde, das Wichtige ist, dass der Mensch mit der Matratze glücklich ist. Die muss jetzt nicht teuer sein, die kann teuer sein. Wichtig ist, den Matratzenbezug regelmäßig zu waschen, die Bettwäsche einmal die Woche abzuziehen und zu waschen, für eine gute Durchlüftung zu sorgen, dass sich da keine Milben und Schimmelpilze einnisten können, weil wir alle nachts so viel Flüssigkeit verlieren. Das ist mir mehr ein Anliegen wie welche Matratze oder welches Bett sind wir, weil ich mache Schlafberatung für alle.
Ist Schlafstörung altersabhängig?
Jein. Also es gibt zum Beispiel die Zeit, wo ganz wenig geschlafen wird, nämlich die Jugendlichen, die Adoleszenz. Und da werden ja, wir haben sie ja auch in Chronotypen, da werden auf einmal diese Frühaufsteher, diese Lerchen, die werden dann alle zu Eulen. Und alle unsere Jugendlichen sind hier Nachteulen. Dann haben wir tendenziell die älteren Menschen, die sagen, ich brauche nicht mehr so viel Schlaf, das ist auch wirklich so. Und die auf einmal dann ganz früh aufstehen. Also das ändert sich so von unserem Lebensalter her, von dem, was wir brauchen. Und insofern, ja, Schlafstörungen sind oft junge Eltern, wo die Babys gerade noch da sind, die Beziehung sich ändert durch das Kind auf einmal. Da passiert ganz viel bei Jugendlichen. Dann in dieser Rush-Hour des Lebens, wenn wir halt die Kinder haben und uns um unsere Eltern vielleicht schon kümmern müssen und im Beruf nochmal auf die Überholspur gehen wollen, wo einfach dann wirklich wenig Schlaf angesagt ist, noch eine Weiterbildung. Da haben viele Leute wirklich Schlafprobleme ohne Ende. Und im Alter, wenn wir zum Beispiel einen Angehörigen gepflegt haben, auf einmal in eine andere Lebenssituation kommen, durch einen Partnerverlust, durch Umstellungen im Leben, das sind immer diese Brüche. Brüche, Stress sind die häufigsten Auslöser für Schlafstörungen. Und die sollten wir frühzeitig, man sagt nach 3 Wochen Schlafstörungen, sollten wir was tun dagegen, damit sich das nicht chronifiziert und verselbstständigt. Und dann ist es auch am einfachsten.
Da muss man aber nicht unbedingt gleich ins Schlaflabor, sondern da kann man erstmal mit einer Beratung, wie zum Beispiel von dir, beginnen, zu gucken, woran liegt es eigentlich und wie kann ich mit einfachen Mitteln mich wieder ein bisschen ins Lot bringen. Wie ist es da mit Meditation? Ist es für jeden da geeignet? Ist es gut oder wer sollte das dann da in Anspruch nehmen?
Also erstmal ist es ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Ich komme auch nach Hause und daher ist es wirklich auch schnell greifbar. Es bringt Erfolge, meistens nach dem ersten Mal schon. Meditation finde ich super. Es gibt auch viele Studien dazu, dass es uns runterbringt, dass es entspannt, dass man damit auch den Blutdruck senken kann und so weiter. Für mich ist oft, ich kenne mehr als 7 verschiedene Meditationsformen, die ich den Leuten näher bringen kann, wo ich Weiterbildung gemacht habe. Aber Meditation im Gehen finde ich super. Wir sitzen viel zu viel im Auto, wir sitzen im Büro, wir sitzen vorm PC, vorm Fernseher. Und die Mönche haben bei uns überall schon den Kreuzgang meditiert. Meine ganzen katholischen Freunde kennen den Rosenkranz, den beten ist Meditation. Nicht nur Harpe Kerkeling ist gewandert und gepilgert, auch eine Pilgerreise ist eine Meditation im Gehen. Die kann ich in meinen Alltag einfügen, in der Mittagspause, auf dem Weg zum Parkplatz einen Umweg gehen. Die kann ich mit einer Atemmuster kombinieren, mit einer Bildmeditation, mit einer Schrittmeditation. Ich kann dabei Akupressur machen, ich kann dabei Musik hören, ich kann laut singen, ich kann Gedichte rezitieren. All das sind Möglichkeiten. Ich kann das Ganze barfuß machen, dann habe ich noch die Traktion meiner ganzen Sachen auf den Fußsohlen. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Also das ist was, was ich finde, was uns Westlern sehr entgegenkommt zu unserem Leben, ja, Rhythmus.
Wie ist es mit dem Powernap?
Ja, Powernapping. Wer schon mal mich entdeckt hat auf Facebook, der weiß, dass es jeden Mittag da einen Tipp dazu gibt. Das ist mir so ein Anliegen. Früher haben die Leute ja am Kanapee im Wohnzimmer geschlafen, wenn sie heimgekommen sind, der Mittagsschlaf. Und es gibt ganz viele Studien zu dem Thema, die kann ich jetzt gar nicht aufzählen. Aber ganz klar ist, egal ob das jetzt Schüler der ersten Klasse sind, Kinder im Kindergarten mit Mittagsschlaf oder wir alle in der Arbeit. Mittagsschlaf bringt mehr Energie, höhere Kreativität, senkt die Fehlerquote, senkt den Blutdruck und das Herzinfarktrisiko. 10 bis 15 Minuten. Warum nur 10 bis 15 Minuten und nicht eine Stunde? Weil wir sonst nämlich in diesen Schlafstadium 3 und in das REM gehen. Das ist die tiefsten Schlafstadien, wo wir dann einfach das Gehirn anfängt, die Bewertungen und Konsolidierungen und so. Und wenn man länger schläft, das kennen Sie alle oder ihr alle, dann ist man richtig grandig und auf Fränkisch sagt man knatschig, dann ist man schlecht drauf. Und wenn man aber wirklich diese kurze Spanne nimmt, dann ist man erfrischt und erholt. Die Amis haben noch ein anderes Wort dafür, die sagen Catnip. Und wenn man mal eine Katze anschaut, wie die einfach mal kurz schläft, sich danach streckt und reckt, auch das ist total super danach zu machen, dann ist es wirklich so, wieder Kraft und wieder Power dafür zu haben. Probiert einfach aus.
Das geht mitunter auch im Büro, das habe ich selber schon mal von jemandem gesehen, der das auch so wirklich durchgezogen hat und er wurde nicht ausgelacht, sondern er war einfach fit danach. Das wusste auch jeder. Zum Abschluss habe ich jetzt noch die eine Frage, ab wann muss man denn oder ab wann kommt man nicht mehr ums Schlaflabor herum?
Also man kommt nicht mehr um Schlaflabor herum, wenn es eine organische Erkrankung ist. Also der Verdacht besteht auf eine schlafbezogene Atemstörung, zum Beispiel obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Wenn wir denken, wir haben ein Restless Leg, was abgeklärt wird, wenn es ein beginnende Alzheimer, Parkinson, Overlap-Syndrom, COPD, nächtliches Schlafwandeln, epileptische Anfälle nachts oder solche Sachen sind. Sowas muss in einem Schlaflabor abgeklärt werden. Das empfehle ich dann auch allen meinen Kunden. Wenn der Verdacht besteht, dann dahin zu gehen. Wir haben hier in der Region die Top-Fachleute und da können Sie sich vertrauensvoll hinwenden.
Dankeschön. Ich weiß, dass du noch wahnsinnig viel erzählen kannst zu dem Thema. Ganz spannend. Aber dafür gibt es auch diverse Vorträge, die man auf deiner Seite sehen kann, wann die stattfinden. Und den Link blenden wir auch ein. Vielen Dank, Christine.
Danke.
Das war's wieder von Heikes Stadtgeflüster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.